Moin. Jetzt sind wir alle wach. Da kommt ein Engel zur Oma gerannt. Oma, Oma, der Opa will sein Gebiss wieder haben. Sagt die Oma, sage mal, er soll sich gedulden, ich bin gerade nur dran, die Kekse auszustechen. Ich stelle mir das Bild köstlich vor. Ja, da muss der Opa ein bisschen Geduld haben, ne? Oder, das habe ich gefunden, das fand ich echt nett, Kindererziehung ist deswegen so schwierig, weil man geduldig sein muss mit einer kleinen, ungeduldigen Version von sich selbst. Ich lese es nochmal vor. Kindererziehung ist deswegen so schwierig, weil man geduldig sein muss mit einer kleinen, ungeduldigen Version von sich selbst. Ich finde das echt, hat was. Meine Kinder sind anders, ich habe keine. Weiß ich, wie das bei euch so ist. Ob ihr es bei euren Kindern auch so feststellt. Ich mache mal eine kleine Umfrage. Eine Skala von 0 bis 10. Wie würdet ihr euch denn einschätzen, wenn es ums Thema Geduld geht? 0 ist, als Geduld verteilt wurde, war ich nicht da. 10 heißt, Geduld ist mein zweiter Vorname. Ich könnte spontan ein Seminar darüber halten. Okay, überlegt mal kurz. Und bei 3 macht einfach mal eure Hände hoch. Okay, 0 ist das hier und 10 ist das und der Rest ist dazwischen. Okay, mal kurz überlegen. Es wird nicht notiert, es werden auch keine Bilder gemacht. Okay, und im Internet sieht man euch nicht. Okay, also bei 3. 1, 2, 3. Okay, es ist einiges vertreten von 1 bis 10. Ich komme mal zu dir und mache ein Seminar bei dir. Geduld, das ist so eine Sache, oder? Also, es kommt ja mal drauf an, ne? Auf was muss ich denn warten? Ich habe ein Bild aus dem Allgäu. Vielen Dank für die Technik, die so spontan war, 10 Minuten vom Gottesdienst das Bild noch einzudingsen. Das ist das Allgäu, da wohne ich. Also nicht da drin, sondern oben drüber. Das ist das Rodachtal. Und dieses Bild kann man im Allgäu ganz oft in den Wintermonaten sehen. Dementsprechend, wie das Wetter ist, so ziemlich jeden Tag. Da unten drunter wohnen wirklich Menschen. Da stehen Häuser. Das ist ein Tal, da leben Leute. Und die stehen morgens auf und das Erste, was sie sehen, ist nix. Einfach nix. Und sie wissen aber, irgendwann wird das weg sein. Jetzt kann ich aber nicht sagen, okay, ich stelle meinen Wecker, um 9.38 Uhr ist alles weg. Das weiß man nicht genau. Aber eins wissen die Leute, irgendwann im Laufe des Tages kann ich wieder durchblicken. Dann habe ich wieder den Durchblick. Und ich finde das ein geniales Bild, wenn es um Geduld geht. Ich muss warten und manchmal weiß ich gar nicht, wie lange muss ich denn warten. Ja, Geduld. Vielen Dank, könnt ihr wieder ausblenden, am Ende brauchen wir es nochmal. Geduld. Und vielleicht kennt ihr das, ne? Man hockt mit Freunden zusammen, man grillt oder man sitzt im Restaurant, man wartet gerne mal eine halbe Stunde aufs Essen, bis es endlich kommt. Wenn ich beim Aldi an der Kasse stehe, boah, ganz schwierig, ne? Wenn es länger wie 10 Minuten dauert, dann will ich schon den Chef sprechen. Geht gar nicht. Ja? Und ich glaube, wir kennen solche Begebenheiten, Situationen, wo es uns leicht fällt, geduldig zu sein, oder auch Situationen, wo es uns schwer fällt. Und heute geht's eben um das Thema Geduld. Ich lese uns mal den Bibeltext vor, steht in Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Da schreibt Jakobus folgendes: Liebe Brüder, liebe Schwestern, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder, sondern sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Geduld. Wir haben im Allgäu gerade folgende Herausforderung. Wir haben ein Kids-Treff, da kommen in guten Zeiten etwa 50 Kinder. Und unsere Herausforderung ist, wir müssen diese Gruppe trennen, weil es einfach zu viele sind und uns ein Teil der Kinder einfach durchfällt. Und jetzt haben wir letztens zusammengesessen, haben überlegt und sind auf den Punkt gekommen, es wäre dringend notwendig, aber wir können das gerade nicht leisten. Uns fehlen die Mitarbeiter. Und jetzt zerreißt es mir schier das Herz, mit dem Gedanken zu wissen, jetzt können wir nichts umsetzen, was wir gerne wollen. Und es kann passieren, dass uns deswegen Kinder hinten runterfallen. Dass irgendwann manche Kinder nicht mehr kommen, weil die sagen, das ist nichts mehr für mich. Boah, und ich sag euch, das ist ganz schön schwer, das auszuhalten. Da ist eine Notwendigkeit und ich merke, eigentlich können wir gerade nichts tun, um was umzusetzen. Und ich glaube, so Situationen gibt es auch in unserer Gemeinde hier, dass wir gerne was machen wollten. Wir werden heute Morgen gerne auf dem Weihnachtsmarkt, hätten dort den Gottesdienst gefeiert, aber es ging nicht. Was machen wir? Geduld. Und der Jakobus, der schreibt hier von der Wiederkunft von Jesus. Jesus wird eines Tages wiederkommen. Aber bevor wir da weitermachen, mal eine Frage. Wisst ihr denn, wo die erste Ankündigung von Jesus in der Bibel erwähnt wird? Ja? Micha 5, Vers 1. Schön, aber falsch. Erste Mose 3,15, das sagt Gott, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir in den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Da schon angekündigt worden, kurz nachdem Adam und Eva ungehorsam waren gegen Gott, hat Gott schon die Lösung gezeigt. Und die Menschheit musste noch ein paar tausend Jahre warten, bis es in Erfüllung ging. Vor etwa 2000 Jahren kam Jesus. Deswegen feiern wir demnächst Weihnachten. Ich finde es immer wieder schön, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass Jesus bereit war, auf diese Welt zu kommen, damit wir die Chance haben, Gott kennenzulernen. Und dann, dass er bereit war, zu sterben, damit wir leben können. Und als Jesus in den Himmel gegangen ist, Vatertag heißt es ja, ne? Ist auch richtig, weil Jesus ging zu seinem Vater. Also ist Vatertag gar nicht so falsch, ne? Und Jesus hat gesagt, ich werde wiederkommen. Und das ist so sicher wie die erste Ankündigung, dass Jesus auf diese Welt kommt, genauso sicher ist diese Ankündigung, dass Jesus wiederkommt. Mal ganz ehrlich, wir sind ja unter uns. Wartet ihr auf die Wiederkunft von Jesus? Ja, wäre die gute gottesdienstliche Antwort. Ganz ehrlich? Manchmal denke ich, Jesus, warten wir noch ein bisschen. Warum? Hey, es gibt Leute, die kennen Jesus nicht. Wenn Jesus heute wiederkommt, dann gehen die verloren. Jesus kommt ein bisschen später. Dann haben wir nur ein Problem, dann kommt er nie. Weil es immer Leute gibt, die Jesus noch nicht kennen. Oh, ich finde es manchmal, das zerreißt einen. Auf der einen Seite, natürlich freue ich mich, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Und es gibt auch Zeiten, da sage ich, boah, Jesus, also ich könnte sehr gut damit leben, wenn du heute kommst. Und ich habe mit Jesus mal einen Deal ausgemacht und gesagt, hör zu, ich würde gerne meine Arbeit mit Kindern machen, bis ich 50 bin, und dann kannst du wiederkommen. Solltest du später kommen, mache ich weiter. Also ich habe mich da gut rausgeredet. Ne? Er ist noch nicht da, ich bin ein bisschen über 50, aber er wird wiederkommen. Und das braucht manchmal echt Geduld. Und ich habe in einem Gottesdienst mal erwähnt, wenn Jesus jetzt kommen würde, sagen, Christoph, willst du heute oder nächstes Jahr zu mir kommen? Dann würde ich sagen, ach Jesus, ich kann gerne heute mitkommen. Das Problem war, auf einmal war ich suizidgefährdet. Das ist aber nicht mein Problem. Ich bin nicht suizidgefährdet. Aber ich weiß, wenn ich bei Jesus sein werde, das ist nicht mit Worten zu begreifen und nicht zu erklären. Das wird einzigartig sein. Und die Bibel, die schreibt ja so ein bisschen davon, ne? Aber auch nur sehr vage, ne? Da ist von der goldenen Stadt die Rede und wir haben das bei Kindern mal gehabt in der Kinderfreizeit. Und sagt Kind, das ist aber blöd mit goldener Stadt und goldenen Straßen. Sag ich, warum? Ja, wenn dann die Sonne scheint, das blendet doch. Ja, stimmt. Das war jetzt nicht mein Problem, aber also wir können es nicht wirklich in Worte fassen, was das bedeutet. Aber die Schwierigkeit im Ganzen ist ja, wir wissen nicht, wann er wiederkommt. Und die ersten Christen, die haben ihre Sachen verkauft, ne, und haben gedacht, Jesus kommt bald wieder. Jetzt sind 2000 Jahre rum. Wir sind so nah an der Wiederkunft von Jesus wie noch nie. Aber wir wissen nicht, wie lange es dauert. Und der Jakobus, der bringt hier so ein paar Dinge auf den Punkt. Er fängt an und schreibt über den Bauern. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten, geduldig, weil sie darauf, dass die Ernte heranreift. Ich bin jetzt nicht der große Landwirt, ich habe auch keinen grünen Daumen. Bei mir ist schon mal ein Kaktus vertrocknet. Und wenn ein Kaktus vertrocknet, das sagt schon ganz viel aus. Ja? Aber ich habe es geschafft. Ich hatte so auf meiner Fensterbank so Blumenkästen stehen. Dann habe ich Löwenzahn gesät, den kann man nämlich essen. Im Saarland isst man das. In Baden-Württemberg kriegen es die Hasen. Und das hat funktioniert, ja? Oder mal was anderes. Aber der Punkt ist, ich sähe das Zeugs und dann muss ich warten, bis das rauskommt. Ja, und ich finde dieses Bild so genial, auch im geistlichen Bereich, bis etwas aufgeht, das dauert. Ja, und manchmal geht es mir so, ich denke, oh Mann, warum kapiert die Person das nicht? Jetzt habe ich dir schon dreimal von ihr erzählt und die kapiert es immer noch nicht. Und da brauchst du manchmal ganz schön Geduld und Gebet, bis es Gott dann irgendwann schenkt, dass Frucht aufgeht. Und nicht immer geht sie auf. Und im Psalm 126 heißt es, die mit Tränen säen werden mit Freunden ernten. Also wir dürfen säen, aber der Punkt, wann was aufgeht, das liegt in Gottes Hand. Kann ich das aushalten? Und ganz ehrlich, mir geht es mal so, dass ich denke, ach, ich muss Gott bis in die Arme greifen. Der hat ja so viel zu tun. Aber bei so vielen Menschen auf der Welt, ich muss ihm ein bisschen helfen. Und ich merke, ich kann das gar nicht. Und das Schöne ist, ich brauche es gar nicht. Das Zweite, was Jakobus schreibt, seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Ja, was immer auch das nah heißt. Ne? Aber hier geht es um das Herz. Das Herz ist ja so das Zentrum, ne, unseres Lebens, wo viele Dinge entschieden werden. Und der Peter Strauch schreibt in einem Lied, ich glaube, das kennt der ein oder andere, meine Zeit liegt in deinen Händen, nun kann ich ruhig sein in dir. Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Boah, da steckt echt viel drin in diesem Lied. Und für mich steht immer die Frage im Raum, wie wird denn ein Herz stark in Gott? Und ich glaube, wir müssen da gar nicht groß rumdiskutieren oder rumsuchen, sondern auch da gibt die Bibel die Antwort. Lernt mal Psalm 1 auswendig. Da steht's drin. Der, der Lust hat am Wort Gottes, der ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Da ist jemand verwurzelt in Gott. Und wenn jemand einen stark machen kann, dann ist es Gott. Das heißt, ich komme an der Bibel, ich komme an Gottes Wort, ich komme an Jesus nicht vorbei, um stark zu werden, um das auszuhalten. Oder Paulus schreibt in Epheser 6, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ich habe vor ein paar Tagen das Hörbuch von Corrie ten Boom gehört. Ich weiß nicht, wer die Lebensgeschichte von Corrie ten Boom kennt. Geboren April 1892, Großfamilie in Amsterdam groß geworden, hat mit 1924 die erste Frau in Amsterdam, die ein Diplom als Uhrmacher bekommen hat. Und dann, während dem Zweiten Weltkrieg, haben sie Juden versteckt, bis dahin, dass sie gefangen genommen worden sind und im KZ Ravensbrück gelandet sind. Und wenn man sich das anhört, oh, da läuft es am eiskalten Rücken runter, zu was Menschen fähig sind. Auch das kriegen wir gerade mit, ne? Krieg, Israel, Hamas, was man so hört, zu was Menschen fähig sind. Russland, Ukraine, zu was Menschen fähig sind. Und dann finde ich das so beeindruckend, wie die beiden durchhalten, Corrie und ihre Schwester Betsy. Sie sind in diesem KZ, ihnen geht's richtig schlecht, aber Gott hat es geschenkt, dass sie eine Bibel mit reinnehmen durften. Sie haben regelmäßig über Jesus geredet in dieser Baracke, wo sie gewohnt haben. Und das Interessante ist, man redet ganz oft nur von Corrie. Aber wenn man mal ihre Schwester anguckt, finde ich sehr beeindruckend. Als eine Baracke war, ja, hatten sie mit Flöhen zu kämpfen. Und Corrie sagt, ich danke nicht für die Flöhe. Und am Ende haben sie es gemacht. Warum? Weil dadurch, dass die Flöhe da waren, die Aufseher nicht reinkamen. Sie konnten ohne Probleme mit den Leuten über Jesus reden. Und dann sagt die Betsy zu der Corrie, wir werden am Ende des Jahres hier aus dem KZ rauskommen. Boah, das ist eine Aussage, oder? Und jetzt brauch's echt Geduld. Jeden Tag zu durchleben und in so einem KZ, das ist nicht so lustig. Und ich glaube, wir können das gar nicht nachvollziehen, was das heißt. Und am Ende des Jahres sind beide rausgekommen. Betsy durfte heim zu Jesus. Corrie wurde durch einen Fehler entlassen. Aber keiner wusste am Anfang, wie das ausgeht und wie das aussieht. Und ich finde es so beeindruckend, die Geschichte von der Corrie zu hören oder viele andere. Bonhoeffer und wie sie alle heißen. Menschen, die festgehalten haben an Jesus, die ein starkes Herz hatten, nicht weil sie tolle Leute waren. Und Corrie hat ganz oft Probleme gehabt mit dem, was passiert ist. Aber letzten Endes hat Gott sie durchgetragen und festgehalten. Und das wünsche ich uns, dass wir so ein starkes, so ein festes Herz kriegen. Und Jakobus schreibt weiter, ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder. Ich nehme euch Schwestern mal mit rein, ne? Sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Man könnte ein bisschen anders formulieren, macht euch mit eurer Ungeduld nicht das Leben gegenseitig schwer. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das der Satz, an dem habe ich am längsten rumgemacht bei der Predigt. Seid nicht ungeduldig oder macht euch mit eurer Ungeduld das Leben nicht gegenseitig schwer. Ganz ehrlich, ich kenne schon Leute, denen ich das Leben schwer mache. Und ich kann auch sagen, ja, es hat auch Gründe, weil die machen mir das Leben ja auch schwer. Boah, und ich finde es manchmal echt herausfordernd, mit Brüdern und Schwestern umzugehen, sie lieb zu haben. Wir feiern nachher das Abendmahl. Das letzte Mal, als wir Abendmahl gefeiert haben, hatten wir einen Auftrag gekriegt, bevor wir das Abendmahl feiern, geh zu jemand und wünsche ihm den Frieden Gottes. Gottes Friede sei mit dir. Das kann ich gut in der Gemeinde machen, wo ich die Leute nicht kenne. Ganz ehrlich, mit denen habe ich ja keine Probleme. Und dann kam jemand auf mich zu, mit dem ich einfach Schwierigkeiten habe und der wünscht mir Gottes Frieden. Ich habe das natürlich auch gesagt, weil das gehört sich so. Aber ganz ehrlich, ich habe das nicht ernst gemeint. Und das zerreißt mir das Herz. Und wir kriegen es als Christen so gut hin, uns gegenseitig in die Haare zu kriegen. Das ist immer echt perfekt drin. Und eigentlich sollten wir es doch wissen, wie wir miteinander umgehen dürfen. Wir haben doch in der Bibel alles drinstehen und dann fällt es uns das oft so schwer. Und manchmal, muss ich auch ehrlich gestehen, will ich aus dieser Rolle gar nicht raus, weil ich bin ja das Opfer. Kennt ihr das? Ich will da gar nicht raus. Und Jakobus sagt ganz klar, Leute, lasst es einfach. Der Einzige, der sich darüber freut und der sich die Hände reibt, ist der Feind Gottes. Weil er es wieder geschafft hat, dass wir uns in die Haare kriegen. Und wie schwer fällt es mir manchmal, auf jemanden zuzugehen und sagen, du, und ich brauchte immer wieder Gebet. Leute, die mir in den Hintern treten, damit ich den Weg da wirklich auf mich nehme und hingehe und Dinge in Ordnung bringe. Auf der anderen Seite haben wir Matthäus 24, ne, wo so, ja auch wie es in der letzten Zeit zugeht, wo es ganz klar heißt, die Liebe untereinander wird erkalten. Leute, ich finde es gruselig. Boah, die Liebe untereinander wird erkalten. Das bringt mich immer mehr wieder an den Punkt zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich, wenn ich morgens aufstehe. Ich brauche dich, wenn ich jemand begegne, dass ich ihnen Liebe begegnen kann. Wenn ich vor Kindern stehe, sage ich manchmal, wisst ihr was, ich kann euch nicht lieb haben, wenn Jesus mir nicht die Liebe für euch schenkt. Ich kann mich bemühen, aber ich komme nicht weit. Lasst uns dafür beten, dass die Liebe nicht erkaltet, sondern dass uns Jesus immer wieder neu schenkt, dass wir den Mut haben, aufeinander zuzugehen und Dinge anzusprechen. Und dann macht er weiter, der Jakobus in Vers 10 heißt es, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld und Leiden. Einer der Propheten, die meiner Meinung nach mit die meiste Geduld hatten, war der Jeremia. Jeremia hat echt, sorry, einen blöden Job gehabt. Der hat gepredigt und keiner hört zu. Gut, ich weiß euch, ob ihr zuhört, ne? Ihr guckt alle ganz nett, aber ich habe keine Ahnung, ob ihr zuhört. Aber der Jeremia hat gepredigt und niemand hat zugehört. Er saß im Knast, er saß im Brunnen. Man wollte ihn umbringen, man hat ihn als Lügner hingestellt. Wow, das macht echt Mut, oder? Und die Zusage, die er von Gott hatte, war, dir wird man nicht den Kopf abreißen. Das hat Gott ihm in Jeremia 1 versprochen. Keine wird dich je besiegen. Und dann diese Jahre, 40 Jahre, die ganz schön hart waren für ihn. Das ist für mich echt ein Vorbild, der Jeremia. Dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Geduld heißt ja, ich bleibe an etwas dran, ich halte das aus. Und es ist nicht immer nur negativ, ne? Es gibt auch positive Dinge, wo ich Geduld brauche. Aber etwas auszuhalten, dran zu bleiben. Manchmal habe ich den Eindruck, wir sind ganz schnell dabei aufzugeben. Und das ist manchmal echt schade. Aber ich merke auch an dieser Stelle, brauchen wir uns gegenseitig. Dieses Dranbleiben, dieses Aushalten. Und ich bin froh, dass ich Freunde habe, mit denen ich beten kann, mit denen ich reden kann, wo ich hin kann, sag du mir jetzt gerade Scheiße, können wir zusammensetzen und wir dann miteinander ringen und beten. Das tut einfach gut, das brauchen wir. Und ich wünsche dir so ein Gegenüber, ob das der Ehepartner oder ein Freund ist, ist erstmal ganz egal, aber dass du jemand hast, mit dem du beten kannst, drum ringen kannst, dran zu bleiben. Und es gibt Situationen, die sind nicht einfach. Und da gibt es auch kein schnelles, mach das und dann ist gut. Und es gibt auch Situationen, die ändert Jesus nicht von heute auf morgen. Und dann ist die Frage, was mache ich? Gebe ich auf? Halte ich durch? Mache ich weiter? Wie auch immer. Und da gibt es nicht einfach eine 0815-Antwort. Sondern es geht immer um Menschen und da gibt es eben nicht diese schnellen Antworten. Und dann nimmt der Jakobus als letztes nochmal den Hiob. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs. Ich weiß nicht, wer schon mal das Buch Hiob gelesen hat. Wir haben das mal in der Ferienbibelschule mit unseren Teenies durchgemacht. Das war schon echt spannend. Und da gibt es ja, glaube 30 Kapitel, wo die Freunde kommen und ganz tolle Ideen haben, was der Hiob falsch gemacht hat. Und zu sehen, was Hiob tut und wie er hinhört und wie er sich auch hinterfragt, aber letztendlich mit dieser großartigen Aussage, mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und das hat ihn durchgetragen durch diese ganze Zeit. Geduld. Könnt ihr bitte das Bild vom Allgäu nochmal einblenden? Das ist nach wie vor ein tolles Bild. Geduld. Und ich habe mir überlegt, was für ein Fazit würde ich denn aus diesen Versen ziehen? Ich habe mich ein bisschen schwer getan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das eine ist, die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, wer von euch wartet denn auf die Wiederkunft von Jesus? Und dann gibt's bei YouTube ganz viele Predigten über die Endzeit und was alles gruselig passiert und so weiter und so fort. Ja, auch da haben wir in der Bibel einiges drin, aber ist das das, was wir brauchen? Ich sage, nein, ich glaube, das brauchen wir nicht. Natürlich gilt es, dass ich darauf warte, dass Jesus wiederkommt. Und ich wünsche mir das, dass das unser Herzensanliegen ist und dass ich das auch weitergeben kann. Aber der Punkt ist, und da habe ich so manchmal den Eindruck, wir verlieren die Leute aus dem Blick, die Jesus nicht kennen. Und das wünsche ich mir, dass wir dahin gehen, wo die Leute leben, die Jesus noch nicht sehen, noch nicht erkennen. Dass wir uns gebrauchen lassen als Werkzeug in seiner Hand. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das neu tun, uns neu gebrauchen lassen von ihm, dann wird gerade dieser Punkt, die Probleme miteinander, die werden auf einmal ins Hintertreffen geraten. Warum? Weil wir einen Fokus haben auf Jesus und auf das, was die Menschen brauchen, um gerettet zu werden. Und das ist gerade so die Herausforderung, die wir immer wieder auch erleben, wenn wir unterwegs sind, Menschen zu ermutigen, lass dich doch auf Jesus ein. Und es gibt so viele Ausreden. Kennst du Leute, die leben ohne Jesus? Die eigentlich da raus müssen? Ja, was muss denn passieren, dass sie nicht mehr im Nebel da unten wohnen? Die müssten umziehen auf den Berg. Die müssen umziehen. Und ich finde das Bild so genial, weil das ist auch das, was Paulus schreibt. Ne? Wir sind verrückt, also jeder Christ ist verrückt, ne? Und zwar vom der Finsternis ins Licht seines Sohnes. Also wenn du heute ein Spiel guckst, darfst du wissen, du bist verrückt, wenn du mit Jesus lebst. Ist aber schön, oder? Ha. Verrückt. Wir sind aus der Finsternis ins Licht. Und darum geht es, dass die Leute rauskommen aus dem Nebel, dass sie Jesus erkennen. Und dann ist für mich dieser Punkt, wann kommt denn Jesus wieder? Nicht der, über den ich mir als erstes Gedanken mache. Und mir ist es ganz ehrlich egal, wann er wiederkommt, weil ich kann es ja eh nicht ändern. Ich kann ihn drum bitten, Jesus, komm bald, ja. Aber ich darf es ihm getrost überlassen. Und es gibt Leute, die diskutieren da ganz gerne drüber und haben sogar einen Kalender, wann er wiederkommt. Ja, schön. Lass uns überraschen, ja. Also als damals das Jahr 2000 anfing, gab es ja dieses Horrorszenario, da wird die Welt untergehen und Windows wird nicht mehr funktionieren und alles Mögliche. Sieh da, ist es nicht passiert. Und die haben das sogar irgendwie belegt, was, keine Ahnung, was alles da war, aber das dürfen wir getrost Gott überlassen, wann er wiederkommt oder wann Jesus wiederkommt. Lass uns lieber die Zeit nutzen, um loszuziehen, da die Menschen dahin kommen, wo das Licht ist, wo Jesus ist. Und deswegen ist das eine geniale Zeit, die Adventszeit, sich nochmal neu daran zu erinnern, Jesus kam auf diese Welt als Geschenk Gottes. Und wir durften es annehmen, das ist ein Riesengeschenk, dass du verstanden hast, wer Jesus ist. Und es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Und ich wünsche mir, dass du erleben darfst, wie Gott dich an dieser Stelle gebraucht und erleben darfst, wie Menschen rauskommen und begeistert mit Jesus unterwegs sind. Geduld. Ich lese nochmal die paar Verse vor. Liebe Brüder, liebe Schwestern, habt Geduld, während ihr auf die Wiederkehr des Herrn wartet. Denkt an die Bauern, die im Herbst und im Frühling eifrig nach Regen Ausschau halten. Geduldig warten sie darauf, dass die Ernte heranreift. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Ärgert euch nicht übereinander, liebe Brüder, sonst wird Gott euch richten, denn der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn gesprochen haben, als Vorbild für Geduld im Leiden. Denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er ist voll Mitgefühl und Barmherzigkeit. Ich möchte gern beten. Du weißt, wie es uns gerade bei diesem Punkt mit Geduld geht im Alltag. Geduld in der Frage, wann kommst du wieder? Geduld im Umgang mit Menschen, die dich nicht kennen und so weiter und so fort. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns an dieser Stelle sehr, sehr gut kennt und weiß, was wir brauchen. Und ich wünsche mir so, dass wir das erleben dürfen, Jesus, dass du uns an dieser Stelle immer wieder hilfst, vorwärts zu kommen. Und dass wir uns gebrauchen lassen, ganz neu an den Platz, an den du uns hingestellt hast. Ob das in der Schule, im Studium, am Arbeitsplatz ist, dass wir den Mut haben, dazu zu stehen, Jesus, dass wir zu dir gehören. Und das andere in unserem Leben erkennen, dass wir dein Eigentum sind. Danke, dass du da bist. Amen.
Ja, du hast uns in einem der letzten Sätze gesagt, wie schön es ist, sich an das Geschenk des Advents zu erinnern, dass Jesus als Kind auf die Erde gekommen ist. Geduld und Erinnerung. Und wir möchten nun gemeinsam als Gemeinde, ihr dürft zu Hause auch gerne natürlich mitfeiern, das Abendmahl feiern, wo wir uns daran erinnern, dass Jesus gekommen ist, aber auch daran erinnern, dass Jesus für uns gestorben ist, für uns sein Leib gelassen hat, für uns ja sein Blut vergossen hat. Und ich lese uns zu Beginn des Abendmahls die Einsetzungsworte aus dem Korintherbrief. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Jeder soll sich also prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon nimmt, ohne zu bedenken, dass es hier um den Leib von Christus geht, der liefert sich selbst dem Gericht Gottes aus. Ja, wir wollen nun noch eine kurze Zeit der Stille haben vor dem Abendmahl, wo wir Gott wirklich alles hinlegen können, was uns von ihm trennt. Alles, was nicht gut ist in unserem Leben, die Sünde. Ich kann es als Mensch natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen. Es ist einfach so und ja, lasst uns das einfach vor unseren Gott bringen, bevor wir dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Uns von dir trennt. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns in den Symbolen des Brots und des Saftes als dein Leib und dein Blut im Abendmahl begegnest, dass du uns erfahren lässt, was du für uns getan hast, wieder neu erfahren lässt es heute Morgen. Danke, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern dürfen. Amen. Ich darf Thomas und Tobi bitten, mir beim Abendmahl-Ausgabe zu helfen. Wir werden das so machen, dass wir erst das Brot durch die Reihen geben. Währenddessen wird das Musikteam uns die erste Strophe eines Liedes singen. Ich werde dann noch für das Brot beten und wir werden es gemeinsam einnehmen und anschließend werden wir es mit dem Saft genauso machen.
Was zerbrochen in dir, wiegt die Last deiner Schuld viel zu schwer. Komm, Jesus ruft dich. Bist du voller Verzweiflung und Frust? Hast du diesen unstillbaren Durst? Komm, Jesus ruft dich. Komm heute zum Vater, er steht mit offenen Armen da, er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Jesus für dich tat.
Herr Jesus, allein durch Gnade stehen wir hier, weil du das für uns getan hast. Danke, dass wir jetzt im Brot das erfahren dürfen, dass du deinen Leib für uns gegeben hast, für unsere Schuld. Hilf uns, dass wir das in unserem Alltag auch immer wieder erkennen, welch großes Geschenk, welch großen Weg du gegangen bist, welch große Tat du vollbracht hast. So nehmt und esst, das ist mein Leib.
Bedauern und Fehler zurück. Warte nicht, jetzt ist dein Augenblick. Komm, Jesus ruft dich. Seine Freude lässt Sorgen vergehen. Aus der Asche wird Neues entstehen. Komm, Jesus ruft dich. Komm heute zum Vater. Steht mit offenen Armen da, er schenkt dir Vergebung durch das, was Jesus für dich tat. Jesus für dich tat.
Ja, Jesus, wir können es eigentlich nicht begreifen und auch nicht erahnen, was du für uns an Leiden durchgemacht hast. Und doch wollen wir es jetzt mit dem Saft als Symbol für dein Blut ja wieder neu auch spüren in uns, dass du dein Blut für uns vergossen hast, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du diese Schmerzen, dieses Leid auf dich genommen hast, damit der Weg zum Vater frei ist. Danke, dass wir das jetzt im Abendmahl erleben dürfen. Danke, dass wir das in diesem Advent erleben dürfen. Dass wir uns an dein Kommen, an dein Leben und an dein Leiden erinnern dürfen. Schenke uns auch in den kommenden Wochen immer wieder Momente in unserem Alltag, wo wir auf dich da blicken können und ganz tief in unserem Herzen dieses Geschenk aufnehmen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du dein Blut für uns gegeben hast. So nehmt und trinkt, das ist mein Blut. Wir wollen jetzt nochmal gemeinsam den Refrain singen und ihr dürft die Becher dann einfach zur Seite geben.
Jesus für dich tat.